Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Manchen Politiker, manche Politikerin macht die Corona-Zeit amtsmüde. Nicht so Berlins Bürgermeister Michael Müller. Der SPD-Politiker ist seit 6 Jahren im Amt und er macht als Krisenmanager gerade eine gute Figur. Nicht zum Gefallen aller Parteigenossinnen. Das Postenkarussell in der Berliner SPD vor der nächsten Wahl, ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem die Katastrophe nach der Katastrophe. 10 Jahre nach dem Love Parade-Unglück in Duisburg beklagen Angehörige der Opfer die fehlende Aufarbeitung. Und ungewöhnliche gemeinschaftliche Erfahrungen für Kinder und Jugendliche. Das verspricht das kostenlose Ferienprogramm des Landes Niedersachsen in Corona-Zeiten. Wir stellen es Ihnen vor. Im Herbst kommenden Jahres wird in Berlin gewählt. Nicht nur ein neues Landesparlament, sondern auch ein neuer regierender Bürgermeister. Möglicherweise könnte dieses Amt nun zum ersten Mal von einer prominenten Frau besetzt werden. Ihr Name? Franziska Giffey von der SPD, die derzeitige Bundesfamilienministerin. In einem ersten Schritt sollte sie an die Spitze der Landespartei wechseln, zusammen mit dem Fraktionschef Rahit Saleh. Doch dann kam Corona. Der Wahlparteitag fand nicht statt und Berlins derzeitiger regierender Bürgermeister Michael Müller profilierte sich als Krisenmanager. Seither steht die Frage im Raum, wer wird was in der Berliner SPD? Claudia van Laak hat sich an der Basis umgehört.
Wir sind ja tatsächlich wirklich noch eine klassische Volkspartei, wenn man es so nicht sieht.
Moabiter Freiheit, so heißt der Biergarten, in dem sich an diesem Abend die SPD Bellevue zum Stammtisch trifft.
Und das ist ein das Problem, was ich gerade meinte. Also sie ist gut in ihrer Politik und kann Leute ansprechen, aber sie kennt die Berliner SPD gar nicht, eigentlich nicht. Ja. Sie ist auch, hat einen Aufstieg gemacht.
Die SPD Bellevue ist ein besonderer Ortsverein, besser gesagt eine besondere Abteilung, so heißt es in der Berliner SPD. Sie umfasst das Regierungsviertel mit dem Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist allerdings nicht Mitglied. Bundesministerien und Verwaltungen, den Tiergarten und das Hansaviertel. Die SPD Bellevue, das sind die Fanboys von Franziska Giffey.
Ich glaube, sie kann Menschen besser ansprechen und wieder für die Sozialdemokratie gewinnen, als das Michael Müller einfach macht. Das sind die unterschiedlichen Typen. Und von daher ist das schon so eine Stilfrage auch.
Ich glaube, sie versteht gewisse Fragen, vielleicht auch gesellschaftliche Fragen, die jetzt aktuell sind, vielleicht besser, als es Michael Müller tat oder tut.
Und deswegen ist, glaube ich, dieser Wechsel auch jetzt, auch wenn Müller auch jetzt in der Corona-Krise eine ganz gute Arbeit gemacht hat, ist es, glaube ich, jetzt wichtig, diesen Wechsel vor der Wahl zu machen.
Die Menschen haben es vielleicht ein bisschen satt von Michael Müller.
Nein, dies ist keine repräsentative Umfrage. Es ist ein zufällig ausgewählter SPD-Ortsverein, dem an diesem Sommerabend die Frauen abhanden gekommen sind. Die Männer entschuldigen sich dafür. Eine schwanger, die anderen im Urlaub, lautet die Erklärung. Also alles Fanboys von Franziska.
Sie ist sehr sympathisch, sie wirkt auch wie ein Magnet mehr für mich. Das wäre so meine Meinung.
Die Giffey-Fans sind sich fast alle einig in ihrer Ablehnung von Michael Müller, derzeit noch SPD-Landeschef und regierender Bürgermeister von Berlin.
Müller hatte immer das Pech, natürlich der Nachfolger von Wovereit zu sein. Und das Charisma von Wovereit hat nicht jeder.
Mir ist er nie so richtig sympathisch gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Also aus meiner Sicht hätte Michael Müller tatsächlich nach der letzten Wahl schon zurücktreten müssen, bei dem Ergebnis, das er eingefahren hat.
Sagt Marek Much, Vorsitzender der SPD Bellevue. Die letzte Wahl, damit meint der Genosse den Parteitag im Juni 2018. Müller wurde ohne Gegenkandidat mit dem äußerst mageren Ergebnis von 64,9% zum SPD-Landesvorsitzenden wiedergewählt. Nun also zunächst der Wechsel an der Parteispitze. Wie auch im Bund soll künftig ein Duo die Berliner Sozialdemokraten führen. Franziska Giffey gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Rahit Saleh.
Perspektivisch ist tatsächlich auch die Sozialdemokratie dorthin wieder zu tragen, wo auch Sozialdemokratie lebt, und zwar an den Stammtischen unserer Stadt, an den Orten, wo viele Menschen in den letzten Jahren sich von uns auch ein Stück weit abgewendet haben.
In einer aktuellen Umfrage von Mitte Juli liegen die Sozialdemokraten nach CDU, Grünen und Linken auf Platz 4 der Wählergunst. Raed Saleh und seine Genossen haben also noch einiges zu tun. Der Sohn palästinensischer Einwanderer wollte schon länger hoch hinaus, ist aber mehrfach mit seinen ehrgeizigen Ambitionen gescheitert. Im Doppelpack mit Franziska Giffey dürfte es klappen. Dass Saleh der nächste Spitzenkandidat der Berliner SPD wird, daran glaubt indes niemand. Beim Comedian Kurt Krömer klang das so.
Giffey ist das Aushängeschild und Sie bringen die Getränke. So sieht's doch aus, oder?
Franziska Giffey ist
der Schöne, der also Schöne und das Biest. So. Antwort.
Franziska Giffey ist die Beste, die wir in Berlin haben und sie wird die SPD auch voranbringen. Davon sind doch auch Sie überzeugt, oder?
Wenn ich öffentlich darüber sprechen würde, was ich mir dafür Gedanken zu machen, würde ich 4 Jahre Haft kriegen.
Ende Oktober soll nun ein Landesparteitag das neue Führungsduo der Sozialdemokraten wählen. Was die politische Zukunft von Michael Müller angeht, da hält sich der noch SPD-Landeschef und regierende Bürgermeister offiziell bedeckt.
Es ist verabredet, dass ich nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender zur Verfügung stehe und die beiden kandidieren. Und alles andere in Richtung Berliner Wahl und Spitzenkandidatur haben wir auch miteinander so verabredet. Alles andere wird dann zu einem anderen, späteren Zeitpunkt entschieden, so wie es auch üblich ist.
Schien Michael Müller zeitweise die Lust am Regieren verloren zu haben, blühte er während der Corona-Krise wieder auf, nahm das Krisenmanagement in die Hand. Will er vielleicht doch noch einmal antreten, munkelten einige? Doch es dürfte längst klar sein, Müller will für den Bundestag kandidieren. Wer die Landesliste anführt, ist noch nicht entschieden. Michael Müller oder Juso-Chef Kevin Kühnert, das ist die Frage. Franziska Giffey wird dann aller Voraussicht nach SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September 2021.
Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt.
Und die Fanboys von der SPD Bellevue, die stehen schon jetzt fest an ihrer Seite.
Also ich habe das Gefühl, dass Franziska Giffey die halbe Bundesregierung gerade schmeißt mit ständig Projekten. Sie ist überall, sie ist jeden Tag in den Medien.
Fürs Land, denke ich mal, ist Giffey da einfach gesetzt.
Wohin steuert die Berliner SPD? Claudia van Laak berichtete. Fußballcamp, Kletterkurs oder ein Ausflug in die Wildnis. Für viele Kinder, die wegen Corona monatelang auf Freizeit- und Sportaktivitäten verzichten mussten und vielleicht auch jetzt nicht verreisen, dürfte das doch verlockend klingen. Weil die Corona-Pandemie auch in Niedersachsen besonders die jüngeren Kinder und Jugendliche getroffen hat, bietet das Kultusministerium in den Sommerferien ein besonderes Ferienangebot, das Projekt Lernräume. Es zielt vor allem darauf ab, die sozialen Kontakte der Kinder und Jugendlichen wieder zu stärken. Die Aktivitäten lässt sich das Land 4,5 Millionen Euro kosten, denn für Eltern und Erziehungsberechtigte fallen keinerlei Gebühren an. Reporter Werner Nodding hat einen Biobauernhof besucht.
Oh, der. Schon wieder dunkel-lila. Hier ist eine dunkel-lila.
Ist auch eine riesige, eine sehr riesige.
Auf dem Kaufelder Biohof bei Hannover erntet Maria Jakobs mit Kindern aus der Grundschule Hiddesdorf Kartoffeln. Die 6- bis 9-Jährigen wühlen mit den Fingern in der Erde. In den Sommerferien machen sie bei dem Kurs Ackern und Rackern des Vereins Heuhüpfer mit. Mit Begeisterung zählen sie die großen und kleinen Kartoffeln, die sie gerade selbst aus dem Boden geholt haben.
1, 2, 3.
Das sind insgesamt 5.
Alona Hoppe freut sich über das Ferienangebot in ihrem Dorf. Corona-bedingt konnte ihre 8-jährige Tochter nur mit einem Nachbarmädchen spielen. Len habe sehr das Spielen mit den anderen Kindern vermisst.
Mein Kind hat das richtig gebraucht. Die hat jeden Tag nach Aufstehen, wollte irgendwo zu anderen Kindern, aber das hat nicht geklappt. Und Kinder brauchen das auf jeden Fall. Die müssen spielen mit anderen Kindern und lernen auch die Sozialkontakte. Und das, ich glaube, das war das Wichtigste, was hat verliert.
Hier soll das Projekt Lernräume ansetzen. Es geht darum, ein Betreuungsangebot zu schaffen, das die Eltern entlastet und von den Kindern Druck nimmt. Ein Ziel ist dabei, Schulstoff nachzuholen, der in den letzten Monaten nicht oder nur teilweise vermittelt werden konnte, sagt der Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums Ulrich Schubert. Aber mindestens so wichtig sei es, dass Kinder spielen können, sich mit anderen austauschen und dass Menschen da sind, die Zeit haben, ihnen zuzuhören.
Wir haben festgestellt, als die Corona-Zeit doch Schule sehr stark bestimmt hat vor den Ferien, dass es durchaus Schülerinnen und Schüler gibt, die ein wenig zurückbleiben, die durchs Raster fallen, sage ich mal ein bisschen, die nicht die Möglichkeiten haben, zu Hause vernünftig zu lernen.
Über die Schulen hat das Kultusministerium die Ferienangebote in ganz Niedersachsen bekannt gemacht. Die Palette der Angebote reicht von Naturerlebnissen und pädagogisch begleiteten Umwelterfahrungen bis hin zu Erlebnissen, die Teamfähigkeit und das soziale Miteinander stärken. Von Sport- und Bewegungsangeboten bis hin zu kreativen, künstlerisch-musischen Aktivitäten. Wichtig war es dem Ministerium, dass alle Angebote kostenlos sind.
Ja, es ist ja eine Unterstützung, die wir gerade natürlich auch denen geben wollen, die vielleicht finanziell sich gar nicht unbedingt sowas selber leisten könnten, die nicht in Urlaub fahren können oder irgendeinen eigenen Ausgleich schaffen können. Da war es schon wichtig, dann zu sagen, es soll jeder davon profitieren. Also da darf das Geld keine Rolle spielen, ob ich daran teilnehmen kann oder nicht.
Das Besucherzentrum Nationalpark Wattenmeer in Wilhelmshaven können die Kinder besuchen, ein Wildniscamp in Braunschweig oder ein Torfhaus im Harz erleben oder den Serengeti-Park in Hodenhagen. Täglich kommen neue Angebote hinzu. Viele Plätze in Jugendherbergen sind bereits für die 3- bis 6-jährigen Freizeiten ausgebucht. Schließlich sind Unterbringung und Vollverpflegung kostenlos. Da haben viele Eltern schon zugegriffen. Auch beim Projekt Ackern und Rackern gibt es mehr Anmeldungen als Plätze. Maria Jakobs vom Heuhüpfer e.V. konnte den Kindern beim Mittagessen sogar zeigen, wie die Bohnen im Kochtopf ihre Farbe wechseln.
Jetzt zum Beispiel haben wir gerade lila und rosa Kartoffeln gegessen und die Bohnen, das war eine Sorte, die am Strauch sah sie lila aus und während des Kochens wird sie dann wieder grün. Ne, das haben die Kinder natürlich dann auch gemerkt. Moment mal, sind das die gleichen? Ja, das ist unser Anliegen, einfach alte Sorten eben einfach nochmal zu zeigen und auch zu zeigen, dass es eben schmeckt. Ne?
Kostenlose Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen. Sie hörten eine Reportage von Werner Nodding. Es war eine der größten Katastrophen der jüngeren Geschichte in diesem Land. Vor 10 Jahren, genau auf den Tag heute, am 24. Juli 2010, verwandelte sich die Love Parade in Duisburg in eine Katastrophe. 21 Menschen verloren in einer Massenpanik ihr Leben. Mehr als 600 wurden schwer verletzt, viele traumatisiert. Doch was nach dem Unglück passierte, ist ebenfalls katastrophal, sagen viele. Denn seit 10 Jahren wird Angehörigen und Opfern des Love Parade-Unglücks eine umfassende juristische Aufarbeitung verweigert. Unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper mit Einzelheiten.
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen Ende Juni.
Die Love Parade-Katastrophe ist eine offene Wunde am Herzen der Stadt und des Landes.
Hannelore Kraft, 7 Jahre lang SPD-Ministerpräsidentin an Rhein und Ruhr, steht erstmals seit ihrer Abwahl im Mai 2017 am Rednerpult, spricht über jenen 24. Juli 2010 in Duisburg, an dem sie selbst erst 10 Tage im Amt war.
Diese Wunde hat sich nicht geschlossen und schmerzt weiter, auch fast 10 Jahre nach dem Unglück. 21 junge Menschen, die fröhlich feiern wollten, verloren ihr Leben. Ich möchte ihre Namen noch mal verlesen. Anna, damals 25. Benedikt Emanuel, 21.
Krafts Stimme wackelt. Der Landtag ist mucksmäuschenstill. Damals, bei der zentralen Trauerfeier in der Duisburger Salvatorkirche, hielt Kraft eine berührende Rede, aus der sie nun zitiert.
Ihnen allen und nicht zuletzt uns selbst sind wir es schuldig, das Geschehene und Unfassbare lückenlos aufzuklären. Ich war damals fest davon überzeugt, dass die Fehler ermittelt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe nicht Recht behalten. Das Strafverfahren ist eingestellt worden. Es sind keine Urteile gesprochen worden.
Ich habe da, glaube ich, alles ausgeschaltet und sowas lässt man auch gar nicht an sich ran, gefühlsmäßig.
Sagt Gabi Müller, wenige Minuten nachdem sie am 4. Mai dieses Jahres von der Entscheidung des Landgerichts Duisburg erfahren hat.
Was soll ich machen? Ich muss das jetzt so akzeptieren.
Müller verlor damals ihren 25-jährigen Sohn Christian. All die Jahre kämpfte sie um Aufklärung. Nachdem das Landgericht Duisburg die Eröffnung des Strafprozesses nach jahrelangen Ermittlungen zunächst abgelehnt hatte, sammelte sie mehr als 362.000 Unterschriften. Ein Prozess fand dann doch statt gegen 10 Angeklagte, denen jedoch keine direkte strafrechtliche Schuld nachgewiesen werden konnte. Auch und gerade, weil die Zeit drängte.
Ich weiß auch, dass es da ganz, ganz viele Verantwortliche gibt für dieses Unglück.
Die Katastrophe nach der Katastrophe. So werden diese 10 Jahre nach dem 24. Juli 2010 oft genannt, die durch die 10-jährige Verjährungsfrist eben auch eine Art Zäsur darstellen. Keiner der Politiker übernahm Verantwortung. Auch in der Landespolitik begann ein Schwarze-Peter-Spiel, wie Hannelore Kraft im Landtag fast 10 Jahre später einräumt.
Es mag daran liegen, dass Verantwortungsträger zu oft Verantwortung und juristische Schuldeingeständnis gleichsetzen und daher vor einer juristischen Aufarbeitung nicht Verantwortung übernehmen.
So war es auch in diesem Fall, denn nicht nur verzichtete die damalige Ministerpräsidentin Kraft darauf, einen Sonderermittler einzusetzen, auch für einen Love Parade-Untersuchungsausschuss gab es im Landtag keine Mehrheit. Letztendlich hieß es bei allen Parteien, man wolle den Ermittlungen der Duisburger Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen.
Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg.
Bisher 21 Menschenleben gefordert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt.
Love Parade, die Verhandlung, heißt eine herausragende Arte-Filmdokumentation über jene 184 Verhandlungstage, die präzise eine der komplexesten Hauptverhandlungen der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte nachzeichnet.
Die Ursachen für die Katastrophe sind vielschichtig. Wir haben ein multikausales Geschehen mit einer Vielzahl von Ursachen.
Es sei eine Katastrophe ohne Bösewicht, so hatte es Richter Mario Plein noch gesagt, von einer, Zitat, organisierten Verantwortungslosigkeit bei der Vorbereitung der Love Parade spricht die Staatsanwaltschaft. Aber ist die Einstellung des Verfahrens eine Niederlage des Rechtsstaats? Regisseur Dominik Wessely drückt sich nicht um eine Antwort.
Also zu sagen, dieses Verfahren war eine Katastrophe oder ein Dokument des Scheiterns des Rechtsstaates oder ein Versagen des Rechtsstaates, das halte ich für unangebracht, nur weil das Ergebnis sozusagen unbefriedigend ist. Ja.
Im 44-seitigen Einstellungsbeschluss steht, dass Ordner und Polizeibeamte auch aufgrund von Kommunikationsstörungen Personalströme unkoordiniert steuerten und dass das Unglück durch einen rechtzeitig gesperrten Zugang zum Festivalgelände noch hätte verhindert werden können.
Ich würde auch sagen, dass die Frage der Ursachenforschung, wie ist es zu dieser Katastrophe gekommen, dass die auch heute, glaube ich, abschließend beantwortet ist.
Der Prozess war nicht vergeblich, denn in dem Strafverfahren hat es viele neue Erkenntnisse gebracht, was denn dort schiefgelaufen ist. Und exakt die wollen wir jetzt aufgreifen, die wollen wir analysieren, die wollen wir dazu nutzen, dass so etwas nie wieder geschieht.
Sagt auch NRWs amtierender Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Neben dem Einsetzen einer Kommission entschloss sich das Parlament, den Opfern noch einmal eine einmalige Geldleistung zukommen zu lassen. Der bereits bestehende Fonds Soforthilfe Love Parade wurde um 5 Millionen Euro aufgestockt.
Moritz Küpper über 10 Jahre nach dem Love Parade-Unglück. Reihenweise Absagen. Es gibt neuen Ärger um die Corona-Nothilfe vom Bund für Studierende. Ein Thema gleich in der anschließenden Sendung Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke fürs Reinhören.